Gott, öffne meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkünde. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier an diesem Abend im Dom, unsere Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat auf dem Katholikentag im Mai dazu aufgerufen, dass sich die Kirchen in politischen Fragen zurückhalten mögen. Sie hat gesagt, wenn ich eine Stellungnahme zu einem Tempolimit von 120 von den Kirchen bekomme, dann kann sie das natürlich tun, aber das wird die Menschen nicht in die Kirche bringen. Daraufhin hat sich eine sehr scharfe Debatte entsponnen. Der frühere bayerische Landesbischof und Ratspräsident der EKD, Heinrich Bedford Strohm, der heute Vorsitzender des Weltkirchenrates ist, konterte Julia Klöckner. Die Kirchen werden sich auch heute von niemandem den Mund verbieten lassen, wenn es darum geht, öffentlich für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Und weiter: Wer Einmischung in die Politik nur dann wertschätzt, wenn sie die eigenen politischen Ziele stärkt, hat etwas Grundlegendes am Christentum missverstanden. Schließlich fragte sich Bedford Strohm noch, in welche Gottesdienste Julia Klöckner eigentlich gehen würde. Ich trete mal einen Schritt zurück und wundere mich. Der Vorwurf, Kirche sei zu politisch, ist ja einerseits sehr alt und kommt immer wieder einmal auf. Auf der anderen Seite dann aber auch der Vorwurf, die Kirche sei nicht politisch genug, siehe die Zeit des Nationalsozialismus oder auch heute, wenn es um die Feinde der Demokratie geht. Aber ich frage mich, warum diese Debatte in einer solchen Schärfe, vor allen Dingen auch von Herrn Bedford Strohm, geführt werden muss, warum er so reagieren musste. Denn ich will Julia Klöckner so verstehen: Sie wünscht sich eine Kirche, die die Sehnsucht von Menschen und deren Probleme ernst nimmt, die Nähe schenkt, nahe kommt, so wie es Jesus Christus ja auch getan hat damals. Ich verstehe aber auch Heinrich Bedford Strohm so, dass die Kirche der Welt, wie sie ist, und wir wissen, wie sie ist, einen Spiegel vorhalten und sie zu Wege des Friedens, der Gerechtigkeit, der Bewahrung der Schöpfung ermahnen soll. Und ich frage die beiden und mich und auch sie und euch, ist das ein Widerspruch? Oder sind das nur zwei Seiten einer Medaille, Vorder- und Rückseite, die doch zusammengehören? Im Predigttext für den heutigen Sonntag, da geht es jedenfalls hochpolitisch zu, aber aus einer ganz und gar geistlichen Grundhaltung heraus. Und wahrscheinlich geht es ja genau darum, die geistliche Grundhaltung, die politische Konsequenzen nach sich zieht. Ich lese aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das sei religiöser Liebeskommunismus, so hat es der Theologe Ernst Rölsch über diese Bibelstelle bereits vor mehr als 100 Jahren gesagt und damit doch einen hochpolitischen Begriff für unseren Text verwendet. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele, kein persönliches Eigentum mehr. Alles gehört allen gemeinsam. Die, die viel haben, verkaufen es, damit niemand Not leiden muss. Schließlich wird auch noch ein ganz konkretes Beispiel genannt. Josef, ein Levit, also ein Jude aus dem Stamm der Leviten, die für den Tempeldienst zuständig gewesen sind. Der verkauft seinen Acker und stellt den Erlös der Gemeinde vollständig zur Verfügung. Warum tut Josef das? Warum tun das die anderen Mitglieder aus der Gemeinde? Was bewegt sie? Der Text verrät es. Sie tun es aus ihrer geistlichen Grundhaltung heraus, weil sie es von den Aposteln, also den Weggefährtinnen und Weggefährten Jesu, bezeugt und erfahren haben, dass Jesus auferstanden ist. Dass nichts, aber auch gar nichts, keine Macht und Kraft dieser Welt, auch nicht das große römische Reich und die politischen Eliten, ihn und seine Botschaft von der Liebe und des Reiches Gottes töten und abtöten können. Und dieser Glaube, diese Erfahrung hat die Menschen damals grundlegend durcheinandergewirbelt und verändert. Sie mussten nicht mehr in ihren herkömmlichen Denk- und Handlungsstrukturen verharren, Besitz anhäufen, Wachstum generieren, um sich selbst herumkreisen. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maße spürbar, heißt es in unserem Text. Ja, sie waren wie neu geboren. In der theologischen Forschung gibt es eine Debatte darüber, ob es damals wirklich so gewesen ist mit dem religiösen Liebeskommunismus in den ersten christlichen Gemeinden in Jerusalem. Und darüber kann man ja auch wirklich trefflich debattieren. Aber mich, ehrlich gesagt, ermüden solche Diskussionen, weil sie ja niemals zum Ende kommen. Mich interessiert vielmehr die geistliche Grundhaltung, liebe Gemeinde, die Menschen so verändert, weil sie plötzlich begreifen, dass das Leben in der Tiefe eben eine geistliche Dimension hat, die alles herkömmlich über den Haufen schmeißt und das Leben so ganz gehörig umkrempelt. Diese Erkenntnis gibt es auch in anderen Religionen, in der Kabbala, der mystischen Tradition des Judentums etwa, im Sufismus, der mystischen spirituellen Dimension des Islam, aber auch im Buddhismus und im Hinduismus und. In der Mystik der Religionen, da treffen sie sich alle. Und eben auch im Christentum, mit der Erfahrung des auferstandenen Christus, wie sie in unserem Text beschrieben ist. Aber ja, das ist ja jetzt nun alles furchtbar lange her und in unserer heutigen sogenannten modernen Zeit gar nicht mehr vorstellbar. Wirklich? Als Alexej Nawalny nach dem Giftanschlag, der auf ihn verübt wurde, nach der medizinischen Behandlung hier in Berlin Anfang 2021 wieder nach Moskau zurückgekehrt ist, was viele überhaupt nicht nachvollziehen konnten, da wurde er auch sogleich festgenommen und vor Gericht gestellt. Später wurde er zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt und im Februar 2024, wir wissen es, ist er schließlich in seinem sibirischen Straflager gestorben. Am 4. Juni vor 3 Tagen wäre er 50 Jahre alt geworden. Vor dem Moskauer Stadtgericht hat er am Ende des Prozesses gegen ihn im Februar 2021 die folgenden Worte als Schlusswort gesprochen. Tja, ich soll also mein Schlusswort sprechen. Spreche ich also mein Schlusswort? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, euer Ehren. Soll ich mit Ihnen vielleicht über Gott und Erlösung reden? Den Pathoshebel auf maximal stellen? Die Sache ist nämlich die, ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung und in meinem Umfeld werde ich eher damit aufgezogen. Die Leute sind ja meist Atheisten und ich war auch mal einer, sogar ein ziemlich militanter. aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht vieles, alles viel einfacher. Ich grüble weniger, ich habe weniger Dilemmas in meinem Leben, denn es gibt da so ein Buch, er bezieht sich auf die Bibel, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich daran zu halten, aber ich versuche es im Großen und Ganzen. Und deshalb fällt es mir wohl leichter als vielen anderen, in Russland Politik zu machen. Kürzlich hat mir jemand geschrieben: Du, Nawalny, warum sagen die eigentlich ständig, halt durch, gib nicht auf, du musst es überstehen, beiß die Zähne zusammen? Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen? Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dann geht es dir doch bestens. Und ich dachte mir, sagt Nawalny, da versteht mich ja jemand richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge, aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere auch keinesfalls meine Rückkehr und das, was ich gerade tue. Denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar so etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Ich habe das Gebot nicht verraten. Und dann fügt Alexei Nawalny noch an, dass die Behörden oder wie die Behörden versuchen, ihn in der Haft zu isolieren, einsam zu machen. Das sei ein wichtiges Ziel des Regimes, meint er. Dazu sagt er: Aber das wirkt bei mir nicht. Und ich kann sagen, warum. Dieses selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das mag ja exotisch oder komisch klingen, aber in Wirklichkeit ist das aktuell die bedeutendste politische Idee in Russland. Da lebte einer, liebe Gemeinde, mitten unter uns, in unserer Zeit, unter einem diktatorischen Regime. Es ist nicht mehr das Römische Reich wie damals, das längst vergangen ist. Es ist das heutige Russland, das eines Tages auch vergangen sein wird. Da lebt einer eine geistliche Grundhaltung, die aus dem Evangelium und der Botschaft des auferstandenen Christus lebt. Eines Christus, der niemals tot sein, sondern immer wieder ins Leben auferstehen wird. Alexei Nawalny ist vielleicht so etwas wie ein heutiges Gemeindeglied unserer Jerusalemer ersten christlichen Gemeinde damals, die in unserem Predigttext beschrieben wird, die Gerechtigkeit lebt und umsetzt. Alle haben genug, alle werden satt. Es wird untereinander geteilt. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Alexei Nawalny zitiert in seinem Schlusswort vor Gericht aus den Seligpreisungen der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen, so haben es Otto von Bismarck und auch Helmut Schmidt gesagt. Es gibt aber immer wieder Menschen, die zeigen, dass man sehr wohl aus dem Geist des Evangeliums Politik machen kann, wenn auch vielleicht nicht sogenannte Realpolitik. Menschen, die ergriffen sind von der Botschaft des Auferstandenen, wie der Levit Josef und die Menschen aus der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, wie Franziskus und Chiara von Assisi, wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mutter Teresa, Alexei Nawalny und wie sie auch immer heißen mögen, die Männer und Frauen. Menschen, die glauben und erfahren haben, dass es im Leben mehr gibt als das Herkömmliche. Das Herkömmliche aber wird vergehen. Auch ein Donald Trump wird von dem vielen Reichtum, den er für sich und seine Familie anhäuft, am Ende nichts behalten. Gar nichts. Im Evangelium für den heutigen Sonntag haben wir es ja gerade eindrücklich gehört. Wenn man so will, ist auch das eine hochpolitische Geschichte, die Jesus erzählt hat. Die Glaubenserfahrung an seine Auferstehung verändert alles und schenkt ewiges Leben. Gottes Reich ist mitten unter euch, jetzt, sagt Christus. Julia Klöckner, unsere Bundestagspräsidentin, will, dass sich die Kirchen in politischen Fragen zurückhalten. Und ich will sie so verstehen, dass sie eine geistliche Grundhaltung unserer Kirche, wie die in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem und in der Bergpredigt anmahnt. Das möchte ich gerne versuchen mit einer geistlichen Antwort auf ihr angeführtes Beispiel, das Tempolimit von 120 Kilometer auf Autobahn. Vielleicht ja mit einem Ausspruch von Angelus Silesius, dem schlesischen Engel, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Das war lange vor Autobahn und Geschwindigkeitsrausch unserer Tage. Da hat er formuliert: O Mensch, halt an! Wo willst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Gerne würde ich mit Julia Klöckner darüber ein geistliches Gespräch führen, wie sinnvoll eine möglichst hohe Geschwindigkeit für Menschen ist oder ob sie am Ende nicht vielleicht vor sich selbst versuchen, davonzufahren. Und ob nicht eine Entschleunigung und ja, ein Anhalten wichtig für die Seelen ist. Was der Geschwindigkeitsrausch und diese Manie, so schnell wie möglich an einem Ziel, was für ein Ziel eigentlich, anzukommen, bewirkt. Und ich würde das gerne auch ganz unabhängig von ökologischen Fragen und denen nach den Opfern auf unseren Straßen tun. Darüber könnten wir aber natürlich auch reden. Blaise Pascal übrigens, ebenfalls ein Mensch des 17. Jahrhunderts wie Angelus Silesius, der hat vor über 370 Jahren gesagt: Alle Probleme der Menschheit rühren daher, dass die Menschen nicht ruhig allein in einem Zimmer sitzen können. Gern würde ich auch darüber mit Julia Klöckner in einem geistlichen Gespräch reden. Vielleicht kämen wir dann auch auf die Wüstenmütter und Väter zu sprechen, die sich eingekerkert haben in der Wüste, in ihrem Kellion, ihrer Zelle, und dort gerungen haben, mit ihren Dämonen gekämpft haben und immer dort geblieben sind und dann als weise Menschen vollkommen verändert und befreit ihr Leben jenseits der Geschwindigkeit gelebt haben und zu Seelsorgerinnen und Seelsorgern ihrer Mitmenschen wurden. Liebe Gemeinde, wir machen als Kirche keine Politik, zumindest keine Realpolitik, Gott sei Dank. Wir sind aber Menschen, die eine Erfahrung jenseits von politischen Systemen gemacht haben. Die Erfahrung, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass seine Botschaft von der Menschenliebe und des Reiches Gottes, das mitten unter uns ist, nicht tot zu kriegen ist. Wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und wir werden satt werden. Diese Erfahrung, dieser Glaube verändert alles und gibt eine ganz andere, eine geistliche Perspektive. Und die ist immer auch politisch im weitesten Sinne. Wie damals in Jerusalem, wie bei Alexei Nawalny, wie auch bei uns. Amen. Und Gottes Friede und Gerechtigkeit, die so viel höher sind als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, Freund, Bruder, Weggefährte. Amen.